Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo, einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und auch einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Folge 178 von unserem CC2. Und was sagt der Kollege Back?
Du musst vorsichtig sein mit dem Wort Hallo. Ich habe heute im Stadtanzeiger gelesen, dass wenn der eine E-Mail kriegt, wo Hallo am Anfang steht, dann liest er sie nicht und vernichtet sie. Gibt auch keine Antwort. Also Vorsicht mit einem Hallo, wo du heute die Zuhörer begrüßt hast.
Ja, dann begrüße ich jetzt alle, die eben bei meinem Hallo abgeschaltet haben.
Und ich begrüße auch alle, ohne dieses Hallo natürlich.
Aber da sagst du auch nicht alle sagen, vielleicht verhört er sich ja.
Ah ja, gut, okay. Wir wollen mal sagen, was wir heute in der Sendung vorhaben. Wir wollen ein langes Gespräch führen mit Ibrahim Efsan.
Das ist der Gründer und Geschäftsführer von Sevenload.
Ja, und dabei geht es um etwas, was er hat sich hingesetzt und hat sich mal überlegt, was ist das eigentlich alles da mit dem Computer und dem Internet? Und dabei herausgekommen ist ein Buch, was demnächst auf den Markt kommen wird. Und dann haben wir noch einen losgeschickt auf eine Supercomputer-Konferenz nach Hamburg. Und da konnten wir nur den Peter Welscherin schicken, denn der kennt sich
auch
so ein bisschen aus. Und er kommt wieder und sagt, grüne Supercomputer durch Kühlung mit warmem Wasser.
Ja, 60 Grad heißem Wasser.
Ja, das
will man Computer kühlen.
Also würde ich nicht auf die Idee kommen, mit heißem Wasser was zu kühlen. Okay, aber wir könnten ja einfach mal da reinhören.
Ja, diese ganzen Supercomputer und die ganzen Trends, die da so entstehen, das macht ja durchaus Sinn, dass man darüber nachdenkt, wie man diese Energie, die dort verbraten wird, im wahrsten Sinne des Wortes reduzieren kann. Und das ist ja mittlerweile ein Kostenfaktor geworden. Deswegen halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass der Peter uns da über seine Erfahrungen etwas berichten will. Mhm. Ja, das wäre es eigentlich. Jetzt könnten wir mit der Sendung anfangen, wenn du magst.
Wir schalten jetzt wieder über ISDN nach Stuttgart. Auf der anderen Seite ist Peter Welschering und wir werden mit dem sogenannten Musiktaxi eine Studioleitung herstellen. Und viele Leute fragten ja immer, warum macht ihr denn, wie kommen die auf diese gute Qualität? Das ist also Supertaxi, nur wir haben da ein bisschen, weil es...
Musiktaxi, nicht Supertaxi, auch wenn es super
ist. Ach so, nee, Musiktaxi. Wir haben da ein bisschen Verzögerung drin, denn das Ganze muss ja digitalisiert werden.
Also du musst Disziplin halten, heißt das. Genau. Du musst warten.
Ja. Thema ist Supercomputer-Konferenz in Hamburg. Darunter steht noch grüne Supercomputer durch Kühlung mit warmem Wasser. Verstehe ich nicht ganz, warum das warmes Wasser ist, was man da wieder sich ausgedacht hat. Aber Peter wird es uns erklären.
Ja, in wenigen Worten sogar. Hallo nach Köln. Mhm. Dahinter steckt ganz einfach ein Thema, das auf der diesjährigen Supercomputertagung, als auch die Top-500-Liste vorgestellt wurde in Hamburg, so die Diskussion ein bisschen beherrscht hat. Einige Forscher von der Eidgenössischen Technischen Hochschule und Forscher aus dem IBM-Labor in Rüschlikon, die haben nämlich eine Kühleinrichtung für Rechner, nicht gerade für PCs, aber schon für Server oder auch für ganze Rechenzentren entwickelt. Und diese Kühleinrichtung arbeitet eben mit 60 Grad heißem Wasser. Das klingt erstmal verrückt. Dahinter steckt die Idee, wenn wir mit 60 Grad kaltem Wasser kühlen, der Prozessor muss runtergekühlt werden auf unter 80 Grad Celsius. Wenn wir also mit 60 Grad kaltem Wasser kühlen, dann kriegen wir immer noch bis zu 20% oder bis zu ungefähr 20% runtergekühlt, also auf alle Fälle auf unter 80 Grad Celsius und können auf diese Weise sicherstellen, dass der Rechner nicht heiß läuft, können aber gleichzeitig, weil wir dann unter Umständen Wasser haben, das vielleicht dann 65 oder 70 Grad Celsius warm ist, damit beispielsweise Wohnungen oder Büros heizen oder das eben in die entsprechenden sanitären Anlagen als Warmwasser geben.
Muss ich die 60 Grad nicht erwärmen, bevor ich 60 Grad habe? Oder macht das passiert das im Kreislauf?
Die muss ich anfänglich erwärmen, aber das kann ich beispielsweise dadurch machen, dass ich das zweimal zu Beginn eines solchen Kreislaufes, das ist ein geschlossener Kreislauf, und die Wärmeabgabe erfolgt dann über Wärmetauscher, die einfach an diesen heißen Prozessoren über so ein Mikrokanalsystem vorbeilaufen lassen. Und dann sind die auf 60 Grad und anschließend kann ich dann eben mit diesem 60 Grad heißem Wasser kühlen.
Unter 80 Grad.
Ja, im Grunde genommen ist die Idee in Ordnung und die Temperatur, wenn man die Kerntemperatur unter 80 Grad hält, ist ja auch in Ordnung. Die Frage ist nur, was kostet es denn, wenn ich anschließend die so gewonnene Wärme weiterverteilen will, um irgendetwas anderes zu heizen damit? Ist das nicht dann wieder teurer, als würde man das bisher mit Strom kühlen, mit Klimaanlagen?
Nee, es ist billiger und es ist vor allen Dingen in der Kühlung sehr viel effizienter, denn Wasserkühlung leitet ja Wärme sehr viel direkter ab als Luftkühlung, weil Wasser da einfach der bessere Wärmeträger ist. Was ich natürlich brauche, ich brauche einen Wärmetauscher. Da muss ich also einmal tatsächlich in so ein System investieren und ich brauche dann natürlich isolierte Zuleitungen zu den Büros oder Wohnungen, die geheizt werden. Aber die habe ich heute überall da, wo etwa Fernwärmenetze sind ja auch schon installiert und dann kann ich auf diese Fernwärmenetze ja zurückgreifen und die auf diese Weise beliefern.
Und die Effizienz, was kommt unterm Strich heraus? Wie viel spare ich an Strom, was ich normalerweise für die Kühlung brauche?
Naja, zunächst muss man sehen, man verliert über den Wärmeaustauscher so ungefähr 1 bis 2 Grad Wärme. Also da könnte man noch ein bisschen optimieren. Man kann dann bis zu 40% der bisherigen Energie, die der Betrieb eines Servers, eines größeren Servers oder gar eines Rechenzentrums gekostet hat, tatsächlich sparen, weil man nämlich weniger Strom für die Kühlung braucht. Das geht dann ja per Wasser. Und weil man dann auch weniger Strom, wenn man das mit einrechnet, oder weniger andere Energie braucht, um eben heißes Wasser oder Heizenergie zur Verfügung zu stellen, eben für das Heizen der Wohnung oder Büros oder für das warme Wasser, das dann aus den Hähnen kommt.
War das ganze Thema, was in Hamburg stattfand, dass man über die Kühlung gesprochen hat, oder gab es auch was Neues zu den Supercomputern?
Man hat vor allen Dingen über Energieeinsparungen gesprochen und da gab es auch andere Vorschläge, beispielsweise, dass man viele Server, die verteilt arbeiten in einem Rechenzentrum, nicht mehr jeweils mit einem Netzteil ausstattet, wie das bisher der Fall war, sondern dass man beispielsweise 60, 70, 80 Server an ein einziges Netzteil hängt. Denn dadurch kann man auch sehr viel Strom sparen, so ungefähr 7-15%, weil nämlich dieses Netzteil ja auch sehr viel Strom verliert, sehr viel Energie als Abwärme einfach verliert. Und ein weiterer Punkt war der Bau von neuen Prozessoren, bei denen dann eben weniger Kriechströme, weniger Energieverlust dadurch erfolgen, dass beispielsweise die Schichten an den Transistoren so dünn geworden sind, dass eben sehr, sehr viel Energie einfach verloren geht. Nach wie vor hat hier etwa Hafnium, also haben Metallchips, eine sehr, sehr gute Zukunft und es sieht im Augenblick so aus, als würde auch im Großrechnerbereich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel mehr Chips auf Hafnium, also Metallchips eingesetzt werden, um hier auch eben nochmal deutlich Energie zu sparen.
Das sind Prozessoren, die hat Intel vergangenes Jahr mit dieser Technologie auf den Markt gebracht. Gibt es mittlerweile auch andere Hersteller, die Hafnium als Träger einsetzen?
Ja, AMD macht das inzwischen auch und einige proprietäre Hersteller von Prozessoren für Sonderanwendungen, also insbesondere bei den Großrechen- und Supercomputeranlagen, die verwenden inzwischen auch Hafnium. Hafnium ist also insgesamt, kann man jetzt sagen, auf breiter Front durchgesetzt.
Es gab ja mal eine Zeit, da sind die ganz dicken Rechner ein bisschen in Konkurrenz getreten zu vielen, vielen Servern oder zu vielen kleinen Rechnern. Ist der Supercomputer wieder aktueller geworden?
Ja, da haben wir eine ganz interessante Entwicklung. Also zum einen, es gibt nach wie vor die Cluster, sodass auch viele kleine Rechner verteilt wird, aber die werden tatsächlich, was den, ich sag mal, Normalbetrieb in einem Rechenzentrum angeht, im Augenblick wieder dahin konsolidiert, nennt man das, dass tatsächlich wieder größere Rechner, wie wir die früher so als großen Hobel als Mainframe hatten, diese kleinen Server ablöst. Ja, als Elektronengehirn, als ganz großes, ne? Dass der die eben diese vielen kleinen Server wieder ablöst für so normale betriebswirtschaftliche oder ähnliche Berechnungen, weil die tatsächlich billiger laufen. Wo man Cluster noch nicht so richtig gut ersetzen kann, das sind Simulationsaufgaben. Da sind sie den Rechnern, den normalen Mainframes überlegen, es sei denn, man baut, wie NEC oder andere das getan haben, wirklich ausdrückliche Simulationsrechner, die auch schon von der Prozessoranlage eben auf diese Simulation zugeschnitten sind.
Ja, interessant. Wie lange war diese Konferenz? Ein Tag?
Die dauert immer fast eine Woche.
Eine Woche.
Und fand eben in diesem Jahr zum ersten Mal in Hamburg statt, war davor in Dresden, war früher ganz, ganz lange in Heidelberg. Erstaunlich ist, dass das eine der wenigen Konferenzen ist, die in den vergangenen Jahren so richtig massiv gewachsen ist. Und der Organisator, der Hans Meuer, war früher Chef des Mannheimer Rechenzentrums an der Uni. Der musste die jetzt nach Hamburg verlegen, weil so viele Teilnehmer, weit über 1000 Supercomputerexperten aus aller Herren Länder und vor allen Dingen so viele Firmen, die ausstellen wollten, gesagt haben, wir wollen an dieser Supercomputerkonferenz teilnehmen. Also ganz gegenläufig dem Krisentrend, den man ansonsten im Augenblick so feststellt.
Wie sind denn die Trends? Du sagtest gerade, es sind viele Firmen gewesen, die ausgestellt haben. Warst du auch in dieser Ausstellung? Hast du mal gesehen, was sich da so Neues tut?
In der Ausstellung wurden vor allen Dingen die klassischen Top 500 Listenrechner gezeigt, also Großrechner, die im Augenblick so einige Flops bringen. Diskutiert wurde der Exaflop-Rechner, der in spätestens 7 bis 8 Jahren auch tatsächlich fertig sein soll. Und dieser Exaflop-Rechner, der wird ganz sehnlich erwartet, vor allen Dingen von den Klimaforschern und von den Leuten, die für Wettervorhersagen zuständig sind. Weil mit dem soll es dann endlich möglich sein, sogenannte Multi-Wetter-Phänomene, also beispielsweise, wenn Tiefdruckgebiete und noch ganz besondere Wolkenformationen und Ähnliches auf einen Schlag passieren, die dann eben vorherzusagen.
Das ist ein Trost, haben wir, dass die Wetterleute nie zufrieden sein werden mit dem Computer, den sie haben. Sie haben immer die schnellsten, die teuersten. Und es kostet, glaube ich, 2 Milliarden Investitionen, um 1% besser vorherzusagen. Also das ist schon eine ziemlich starke Nummer. Peter, vielen Dank, dass du für uns da in Hamburg warst. Und ich fand das ganz interessant.
Ja, und schönen
Tag. Ja, danke nach Köln. Tschüss.
Tschüss, Peter. Wolfgang, wenn ich dir sage, der Fixierungscode, kannst du was damit anfangen?
Der Fixierungscode, hat das was mit Foto, mit dem Fixierbar zu tun?
Ja, du bist noch aus dem vergangenen Jahrtausend. Nein, also mittlerweile wird dieser Begriff neu belegt und es gibt ein Buch unter diesem Titel. Damit versucht Ibrahim Efsan, das ist der Geschäftsführer und Begründer von Sevenload, so ein bisschen Licht in das digitale Weltbild, was wir heute haben, zu bringen und den Leuten mal zu erklären, wie funktioniert das eigentlich, wie geht das eigentlich? Und wir haben ja nun, muss man sagen, digitale Supermächte. Das sind also Firmen, die alles beherrschen in diesem
Internet. Komisch, dass die anderen Leute immer gute Ideen haben. So ein Buch könnte ich eigentlich auch selber schreiben fast. Bei dem, was wir alles so mitgemacht haben. Also das ist ja doch eine ganze Menge. Wir könnten eigentlich auch mal versuchen, die digitale Welt zu erklären.
Es gehört Fleiß dazu. Vielleicht haben wir den nicht.
Ja, das kann sein.
Am Telefon haben wir Ibrahim Efsan. Schönen guten Tag.
Hallo, ich grüße euch.
Ja.
Schönen guten Tag.
Jetzt habe ich schon ein bisschen was dazu erzählt. Das neue Buch, wann kommt es auf den Markt?
Das soll kommen im September 2009.
Und was steckt eigentlich dahinter, der Fixierungscode? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Also fangen wir mal einfach mal mit den beiden Begriffen an, Fixierung und Code. Fixierung verstehe ich nicht im Sinne von Freud, sondern eher als Wortbedeutung festlegen oder Hinwendung oder Ausrichtung auf etwas. Hinwendung, ich habe festgestellt,
jetzt digitale Hinwendung?
Genau, digitale Hinwendung. Ich habe festgestellt halt, oder hardware-technisch, also in diese ganzen digitale Welt mit seinen Hardware und Software. Ich habe festgestellt, eines Tages, als ich aus dem Haus gegangen bin, habe ich nicht nach meinem Schlüssel gesucht, ob ich das zu Hause vergessen habe, sondern habe darüber eher nachgedacht, ob ich mein Handy mitgenommen habe. So, und als ich gemerkt habe, ich habe mein Handy nicht dabei, war das so ein bisschen ein komisches Gefühl, dass ich sofort wieder zurück ins Haus gehen musste, um sofort mein Handy mitnehmen zu wollen, weil ich immer das Gefühl haben will, erreichbar zu sein.
Ich kenne das auch. Also mir ist es in der letzten Zeit öfter mal passiert, dass ich vergessen habe, mein Mobiltelefon mitzunehmen. Und wenn ich dann im Auto sitze, fühle ich mich irgendwie ganz komisch. Ich kann nicht kommunizieren. Ich weiß, es ist ein merkwürdiges Gefühl, das stimmt.
Absolut. Und was bin ich dann? Denn mir kommt das gar nicht komisch vor. Ich lasse es meistens zu Hause.
Ja, das ist jetzt eine Frage von Offlinern und Onlinern. Ne? Da kommen wir aber gerne auch gleich nochmal dazu, weil das ist auch etwas, was in meinem Buch einer der Top-Themen ist, der Kulturcrash zwischen Onlinern und Offlinern.
Ja, ja.
Also Fakt ist halt, ich bin halt tatsächlich fixiert mit meiner Maschine, mit meinem Gerät. Auch wenn ich beispielsweise im Büro bin, bin ich ja durchgehend fixiert an meinem Computer und bleib davor und arbeite damit. Und wenn man dann über Fixierungscode spricht, dann ist es natürlich so, dass jede Art von Maschine, ob es ein Laptop ist oder ein Handy ist oder mein Fernsehgerät, startet nur, wenn man halt heutzutage einen Code hinterlegt hat, einen Sprachcode, einen Quellcode, einen Basiscode, damit irgendwelche Geräte angehen können. Dementsprechend glaube ich halt, dass es da etwas gibt, dass der Computer und der Mensch beginnen miteinander halt in eine Art Beziehung zu treten. Und für die Welt ist halt der Computer unverzichtbar geworden. Damit ist auch Code unverzichtbar geworden. Und dementsprechend, glaube ich, leben wir in einer Welt der Fiktion Code.
Ist das ein anderes Wort für Mensch-Maschine?
Ja, definitiv. Mensch-Maschinen-Beziehung, ja. Das würde ich, das kann ich absolut unterschreiben.
Gut, und wie sieht denn dieses Verhältnis aus zwischen Mensch und Maschine? Wie ist diese Fixierung heute zu betrachten?
Ja, man muss das ein bisschen halt kritisch auch betrachten. Also das ist auch etwas, was man halt natürlich ohne weiteres verstehen muss. Aus dem einfachen Grund, diese Beziehung Mensch-Maschine hat ja auch Nachteile, wenn es halt die Beziehung Maschine-Mensch wird. So, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Also, Fakt ist, erstmal bin ich ein Onliner. Ich persönlich sowieso. Und es gibt mittlerweile in meiner Umgebung Freunde, Bekannte, die ich mittlerweile mehr online treffe als offline. Also offline in der Form, dass sie dieses ziemlich besuchen kommen. Dann chattet man schnell mal über Skype oder ICQ oder sonst wie was, welche Messenger es gibt. Oder man schreibt sich schnell mal eine E-Mail oder gar man sendet sich halt Videos hin und her. Und das ist etwas, was halt nach meiner Meinung ein bisschen unvernünftig ist, weil man sich irgendwie überträgt auf die Maschine und man überträgt sich selbst und identifiziert sich mit der Maschine und man fängt halt damit an, tatsächlich zu sprechen bzw. sich anzuvertrauen. Fakt ist aber auch, dass der Mensch irgendwie sich in diesem ganzen Maschinensystem oder im Internet einen gewissen Freiraum sich schafft. Einen Freiraum, Verbindungen herzustellen, Kommerz hinzubekommen, sich zu unterhalten, Entdeckungen zu machen oder eine soziale Rolle einzunehmen. Und das ist halt nach meiner Meinung schon ein bisschen weiter gegangen, als man sich das vorstellen kann. Man könnte sogar fast von einer digitalen, spontanen digitalen Evolution sprechen, die hier stattgefunden hat, weil halt tatsächlich der Mensch in den letzten 5 Jahren sich sehr stark online präsent gezeigt hat, sehr stark sich mit dem Handy verbunden hat. Kaum jemand hat kein Handy mehr, kaum jemand hat nicht mehr ein Facebook, kein Facebook-Profil oder Sync-Profil oder wie das heißt. Und das ist etwas, was nach meiner Meinung diese Fixierung irgendwie darstellt. Es beginnt ein neues digitales Leben und das ist halt relativ spannend. Also man darf das nicht unterschätzen.
Ist das außer spannend auch gut oder schlecht?
Also Fakt ist halt, lass uns doch mal einfach mal von dem Onliner rausgehen. Er schafft damit eine neue Persönlichkeit, dass er vielleicht vorher nicht war im Netz. Ja, da kann jeder eine Persönlichkeit werden, wenn man halt vernünftige Beiträge schreibt, einen richtigen Blog führt, richtig twittert. Das sind ja alles Dinge, die halt der Online-Reputation gut tut. So, zweitens ist es halt natürlich auch eine dynamische Geschichte. Das ist also, jeden Tag kann ich was Neues erleben, was ich ja gerade mit der Entdeckung gemeint habe. Und dadurch hat man natürlich, wenn man surft, relativ oft ein positives Lebensgefühl. Es ist nicht unbedingt negativ. Aber die Entfaltung als solches ist natürlich total negativ, weil ich habe eine passive Abhängigkeit. Ich kann zwar aktiv im Internet mitmachen, aber ich kann nichts daran ändern, dass sich Services verändern, großartig oder Hardware sich dementsprechend anpasst und so weiter. Und ich als Person wäre anpassungsfähig. Ich bekomme fast gar nicht mehr mit, was halt da gerade passiert, was ich da gerade tue. Und dementsprechend glaube ich auch, dass der Mensch sich langsam aber sicher überträgt. Also man überträgt sich der Maschine. Man packt sich dann rein und ist dann halt unter der Maschine.
Diese Abhängigkeit, kann das auch damit zusammenhängen, dass wir nun viel unserer Persönlichkeit, unserer persönlichen Daten und Informationen preisgeben, die dann für alle und für alle Zeit im Internet abrufbar sind?
Absolut, Nummer eins das und Nummer zwei, definitiv, da kommen wir aber gleich, das ist ein Riesenproblem der digitalen Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal kurz sprechen. Die Abhängigkeit ist aber eher die Entfremdung vom Online. Also ich habe beispielsweise ganz aktuell, und das sage ich sehr oft und gerne, weil das ist wirklich ein Riesenproblem bei uns in der Familie und dementsprechend glaube ich auch, dass es nicht unbedingt nur bei uns in der Familie passieren kann, sondern dass das ein generelles Problem ist. Mein 17-jähriger Neffe ist internetsüchtig und er hat sich der Familie absolut entfremdet. Also er will nicht mehr aus seinem Zimmer rauskommen, er will nicht mehr angesprochen werden, er möchte einfach nur noch online sein, er möchte spielen, er möchte dementsprechend halt frei sein, seinen Freiraum nutzen, was er glaubt, dass es ein Freiraum ist. Er glaubt, dass es ein positives Lebensgefühl, 10 Stunden am Tag World of Warcraft zu spielen. Er entfremdet sich der Familie, nicht nur der Familie, sondern auch der Gesellschaft. So, dass er halt nicht mehr, der hat nur noch seine 5 Online-Freunde, die er bei World of Warcraft intensiv betreut und mag, aber persönlich hat er die nie kennengelernt. Das ist etwas, was halt neu ist, das gab es in der Form noch nicht. Und durch diese Entfremdung passiert natürlich auch ein Kulturcrash. Er kämpft letztendlich in seiner Privatzeit mit den Eltern darüber, dass er mehr Online-Zeit bekommt. Und das ist etwas, was verrückt ist, was halt man sich einfach mal überlegen muss. Und als ich ihn auch letztes Mal gefragt habe, bei dieser ganzen Diskussion, ich habe ihn natürlich aufgeklärt, welches Problem er generell hat. Als ich ihn auch gefragt habe in der Zeit, wie ist es denn eigentlich mit der Religion in dieser Zeit, wo du halt auch online bist? Bist du überhaupt noch in irgendeiner Weise religiös? Ja? Und da meinte er, nein, das ist ihm gleichgültig. Wenn er online ist, ist er nur online.
Das heißt,
er ist wirklich online.
Ich hatte sowas Ähnliches mal geschrieben und habe da drin behauptet, dass man sich seine Verwandtschaft digital neu zusammenstellen kann. Dass man mit dem Vater gar nicht zurechtkommt und dann holt man sich eben den anderen irgendwo aus dem Netz.
Ja.
Auch das ist ja auf dem Weg dahin.
Ja, das ist auf dem Weg dahin, ja. Eine Entfremdung zwischen Onliner und Offliner, ein totaler Kulturcrash.
Ja,
wird dann wahrscheinlich per E-Mail zum Abendessen gerufen.
Ja, wir müssen aber jetzt schon ein bisschen zum Schluss kommen, denn unsere Zeit läuft davon. Schade, schade, wir können das vielleicht nochmal wiederholen, das Ganze.
Ja, sehr gerne.
Wenn das Buch dann da ist. Und
würde aber ganz gern, bevor wir hier Schluss machen, nochmal über diese digitale Supermacht sprechen.
Genau.
Ja. Was gibt es denn für Bedrohungen? Supermacht hört sich ja immer bedrohlich an. Wer ist denn diese Supermacht?
Also Fakt ist halt, die digitalen Supermächte sind die Firmen auf jeden Fall, die es verstanden haben, komplette Wertschöpfungsketten von A bis Z komplett abzudecken. Das ist unter anderem Apple, Microsoft, Google, Amazon, Intel, News Corp, Yahoo, NBC, Universal. Das sind diese neuen digitalen Supermächte, die jetzt gerade entstehen. Fakt ist halt, diese Firmen haben es verstanden, diese Produkte herzustellen. Sie haben es verstanden, in die Infrastruktur zu investieren und sie haben es verstanden, wie man mit Energie umgeht. Und was sie aber noch viel, viel mehr verstanden haben, ist, wie man mit dem Markt umgeht, wie man mit den Gesellschaften umgeht, die heute online sind. Und das Beste, was sie machen, das finde ich persönlich als einer der erfolgreichsten Schritte, die sie unternommen haben, sie haben sich die besten Schöpfer der Maschinen und der Codes sich organisiert. Was heißt das? Die nenne ich persönlich Leonardos. Leonardo da Vinci war zum Beispiel eine Person, die halt unfassbar kreativ war. Er hatte wahrscheinlich lange Haare, er hat wahrscheinlich, wie soll man sagen, er war bestimmt nicht super gepflegt und so weiter und so weiter. Also ein richtiger Schöpfer, ein Schöpfer von Neuem. Und diese Leonardos, das sind heutzutage die Programmierer, die wir heute vielleicht in Deutschland gar nicht mehr erkennen, auch nicht wahrhaben wollen, dass es diese Leute gibt, die halt komplett Technik verstanden haben, von A bis Z. Und genau diese Menschen werden gerade von diesen digitalen Supermächten rekrutiert, in die Unternehmen reingebracht und sie haben da die klügsten Köpfe sitzen überhaupt. Und dementsprechend können diese digitalen Supermächte gar nicht mehr schwächer werden, weil sie halt die klügsten Köpfe haben des Landes, weil wir sie einfach weggehen lassen, weil wir das noch nicht so ganz verstanden haben, welche Rolle die Digitalität hier in unserem Leben spielt. Dadurch werden diese digitalen Supermächte immer stärker, haben immer mehr die besten Produkte und verstehen immer mehr Infrastruktur, Energie und Produkte zusammenzuführen,
und
dementsprechend die Menschen dann letztendlich eine Beziehung zu führen.
Das ist doch gar nicht schlimm für uns, wenn die gute Produkte haben und wenn die uns zur Verfügung stehen und teilweise kostenlos. Wo ist da die Kritik zu finden?
Die Kritik ist dadurch zu finden, dass wir halt nicht mehr wissen, halt, wir haben keine Wertung mehr. Wenn man letztendlich solche Produkte wie Google nutzt und einfach mal nicht nur einfach die Google-Suchmaschine, sondern wir gehen hin und nutzen halt beispielsweise für E-Mails Google Mail, wir nutzen für unsere, wenn wir halt irgendwo hinreisen wollen, Google Maps. Wir nutzen den Google Android als Handy und so weiter und so weiter. Wir nutzen so viele Produkte, nicht nur das, sondern das geht halt weiter, dass er als Google weit über 64 funktionierende Produkte hat, die wir halt heute ohne weiteres nutzen wollen. Und erstaunlicherweise alles kostenlos. So, Fakt ist,
Für den User, denn alle anderen, die mit Google zusammenhängen, die müssen zahlen.
Natürlich,
die dahinter stehen.
Ja, weil
und Google hat seine eigenen Gesetze, wir haben das selbst erlebt. Ja. Die schmeißen einem einfach bei AdSense raus und melden sich noch nicht mal sagen, warum. Ja. Und wenn man dann eine Frage stellt, bekommt man keine Antwort. Das darf doch so nicht sein. Ich finde, sie verstoßen gegen deutsche Gesetze, weil sie glauben, Amerika ist sowieso das Land, wo alles möglich ist, kommen hier rüber, machen etwas, antworten nicht und lassen sich auch nicht verklagen, weil so, das geht einfach gar nicht. Das
genau, also, neue Gesetzeslage, neue Situation. Ja. Und das ist das, was ich als Kritik sage. Wir haben keine Zeit gehabt, darüber alles über alles mal nachzudenken und einfach mal auch eine Strategie zu entwickeln, was passiert da eigentlich, um diese Evolution zu verstehen. Und jetzt ist einfach eine Firma so mächtig geworden, dass sie eigentlich alles machen kann. Sie kaufen Bücher, sie digitalisieren Bücher, sie fotografieren unsere Straßen.
Ohne dass sie das dürfen.
Ohne dass sie das dürfen, genau, weil die gehen nach dem amerikanischen Gesetz.
Genau.
Und das sehe ich halt als Riesenproblem, weil was bedeutet das? Ich verliere meine eigene persönliche digitale Selbstbestimmung, weil ich weiß heute nicht mehr, was Google von mir speichert, welche Daten sie tatsächlich von mir haben und was sie auch mit diesen Daten machen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur erahnen. Und das ist genau die Gefahr und auch letztendlich meine absolute Kritik den Menschen gegenüber. Die müssen einfach mal darüber nachdenken und sie müssen wissen, welche Macht eigentlich die Google, Amazon und Apple heutzutage schon haben. Apple
lieber Ibrahim Efsa, was Sie da sagen, macht mich natürlich neugierig auf Ihr Buch. Das wird ja in den nächsten Tagen erscheinen. Und ich denke, ich werde mal sehen, was Sie da noch für Ideen drin haben. Sie haben uns mal so einen kleinen Einblick gegeben, haben uns sowohl gesagt, wie schön die Welt ist, wie auch wie gefährlich diese
und dann, neue digitale Welt. Dann reden wir nochmal darüber, wenn wir das gelesen haben.
Und sollten wir nochmal zu den einen oder anderen Punkt intensiv Stellung nehmen.
Sehr gerne sogar. Ich freue mich sehr.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Und tschüss.
Bis sehr bald. Tschüss.
Die digitale Supermacht im Internet, das ist ja nun wirklich ein Begriff, der zum Nachdenken anregt. Und wenn ich mir das überlege, die Firmen, die Ibrahim Efsan da aufgezählt hat, das sind ja nun wirklich Firmen, die eigentlich unangreifbar sind, die wirklich weltweit so tun, als könnten sie alles machen. Die benutzen unsere Computer für Updates, die wir gar nicht wollen. Die machen Fotos von Sachen, wo wir gar nicht wollen. Die verkaufen Daten und unser Nutzerverhalten, ob wir es wissen oder nicht und was wir gar nicht wollen. Und keiner macht etwas dagegen. Und keiner hat die Macht, etwas dagegen zu machen.
Ja, oder? Die können sogar sehen, ob da irgendeine Epidemie im Gange ist, indem sie einfach ihre Suchbegriffe abfragen.
Ja,
und wo wurden die eingegeben?
Die bieten ja auch noch an, so eine Art Trendforschung.
Genau.
Wenn irgendwelche neuen Produkte auf den Markt kommen, wie verhält sich die über Suchanfragen und ähnliche Sachen? Also es sind schon digitale Supermächte, das muss man schon sagen.
Und es gibt ja auch schon so ein paar Szenarien, die das mal so ein bisschen ausgeschmückt haben. Die kamen also da auf die Idee, dass im Jahre 2015 Google in Amerika den Präsidenten stellt. Das heißt, der Obama kommt aus der Firma Google dann, in der Zukunfts-Obama. Mhm. Und dass Google Microsoft kauft auf dem Wege dahin. Das ist aber schon 2012, glaube ich. Ich glaube schon, dass Microsoft sehr viel an Macht verlieren wird und dass diese neuen Firmen sehr viel stärker nach vorne kommen.
Wir müssen auf jeden Fall darüber berichten, denn mittlerweile sind jetzt über 70 Dienste, die zum Beispiel Google im Internet anbietet und die Google sich bezahlen lässt mit Daten, die sie irgendwo zusammengerafft haben. Also mir kommt da immer so die Definition von Schmarotzer in den Sinn. Also irgendwelche Pflanzen, die sich an Bäume anhängen und sich von denen ernähren. So kommt mir manchmal Google vor. Möglicherweise ist es ein sehr ehrenhaftes Unternehmen, aber nach außen ist das Bild mittlerweile sehr beschädigt worden.
Wir sind wieder am Ende der Sendung und wir wollen das ein bisschen weiterführen mit unserer Diskussion über die Wahl. Wir wollen nicht zu aufdringlich sein. Wir sind auch nicht sehr politisch geworden. Nicht so, dass wir irgendwo jetzt irgendwo, ich stehe auch nicht irgendwo zum Wählen da, du auch nicht.
Nein.
Sondern wir machen uns einfach Gedanken und das, was in den letzten Monaten passiert ist mit uns, was man mit uns gemacht hat,
vor allen
das
Dingen,
gefällt mir nicht.
Ja, vor allen Dingen, dass manche Menschen so in die Ecke gestellt werden. Da gab es diese Petition gegen die Zensur im Internet. Mhm. So, und da tritt ein Herr zu Gutenberg, das mag ja nun ein guter Kerl sein, wenn es um Wirtschaft geht oder so.
Ich glaube nicht, dass er ein guter ist.
Ist mir ziemlich wurscht, aber da stellt er sich hin und sagt sinngemäß, wer gegen dieses Gesetz ist, ist für Kinderpornografie. Ja. So eine unverschämte Frechheit von diesem Kerl, das ist ja unglaublich.
Ja.
Uns in eine solche Ecke zu stellen. Kein Mensch von denen, die da mitgemacht haben, der will Kinderpornografie.
Ja.
Aber es wird einfach nur eine Verunglimpfung des Wahlvolkes, der Bürger, des Souveräns im Staat durchgeführt. Und das finde ich unglaublich.
So, und das haben unsere lieben Kollegen, das muss ich wirklich sagen, die haben das überhaupt nicht begriffen.
Du meinst unsere Journalisten-Kollegen.
In der Bild-Zeitung, die ich im Urlaub gelesen habe, da gab es den schlechtesten Typ des Monats war einer von der SPD, weil er sich bei der Abstimmung gegen das Gesetz stellen wollte. Kinderschänder.
Das muss man sich überlegen.
Dann, weil die gar nicht begriffen haben, um was es da eigentlich geht, dass es um die Zensur dabei geht. Und dann, der Gewinner des Tages war die Frau von den Laien. Und auch das irgendwo, weil die gegen
Kinderpornografie ist. Denn so wie sie spricht, denke ich auch manchmal, dass sie irgendwie was mit Laienpredigern zu tun hat. Aber egal. Aber
mit AI meine ich das, ja?
Ja, ist schon klar. Wir tun den Daumen hoch, die Leute sollen selbst nachdenken und unsere Zuhörer können darüber nachdenken.
Ich hoffe auch, die wissen,
was... Im Gegensatz zu dem Volk.
Ja, Daumen und hoch.
Daumen hoch.
Einer, zwei.
Einer und immer daran denken, es muss gewählt werden.
Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi.
Eben.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.